Unser heutiger Predigttext, der steht im Lukas-Evangelium und ihr dürft gerne alle einmal eure Bibeln zur Hand nehmen und das Lukas-Evangelium mit mir aufschlagen, und zwar Lukas Kapitel 7, und dort wollen wir die Verse 1 bis 17 betrachten. Lukas 7, die Verse 1 bis 17. Und ich werde nach der Luther-Übersetzung vorlesen. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen: Er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war. Und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr: Weine nicht. Und trat herzu und berührte den Sarg. Und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle. Und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl im ganzen Land Judäa und den ganzen umliegenden Ländereien. Lasst uns beten. Großer Gott, ich möchte dir von Herzen dafür danken, dass du ein Gott bist, der redet. Dass du ein Gott bist, dem wir begegnen können. Nicht an irgendeinem fernen Ort, an dem wir hinpilgern müssen, sondern hier in deinem Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest in deinem Wort. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch meine schwachen Lippen sprichst und deine Wahrheit verkündigst. Und Herr, dass sie ankommt in einem jeden Herzen hier. Bitte veränder du uns durch dein Wort, Herr, zu deiner Ehre und unserer Freude. Amen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So heißt es im Psalm 90, Vers 12 nach der Luther-Übersetzung. Lebst du in einem Bewusstsein dafür, dass Krankheit und Tod ein integraler Bestandteil unseres irdischen Lebens sind? Und dass es einen jeden von uns schneller treffen kann, als uns lieb ist. Ich denke, objektiv gesehen würden jetzt die meisten sagen, natürlich, der Tod gehört irgendwie dazu und uns ist das allen klar. Aber wie sieht es so auf dieser existenziellen, persönlichen Ebene aus? Ich habe meinen Zivildienst in einem Sterbehospiz verrichtet. Und über dieses Jahr habe ich viele Menschen sterben sehen. So manch einen Patienten habe ich bei seinen letzten Atemzügen zugeschaut. Und ich habe auch so manche Leiche für die Kühlkammer vorbereitet. Aber trotzdem ich dem Tod in gewisser Hinsicht so nahe war, hat mich das innerlich eigentlich gar nicht so wirklich berührt. Es hat mich kalt gelassen. Anders aber wurde es, als einige Jahre später ein junger Mann gestorben ist, den ich von klein auf kannte. Der war mein Nachbar. Und er hatte einen tragischen Unfall auf seinem Bauernhof. Und er ist gestorben mit 24, 25, so um den Dreh. Auf einmal war dieser junge Mann weg, den ich von klein auf kannte, so oft gesehen habe. Er war einfach weg. Und das Schlimmste an dieser ganzen Sache war, ich hatte keine Ahnung, wie er in seinem Herzen Jesus gegenüber steht. Ich wusste nicht, wo er hingegangen war. Unser Predigttext, der spricht heute auch von zwei so plötzlichen Schicksalsschlägen. Und er will uns bewusst machen, warum es so unfassbar wichtig ist, dass wir in Anbetracht dieser Nöte, die so real sind, die jeden von uns treffen können, dass wir in Anbetracht dieser Nöte unsere ganze Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Im ersten Bericht lesen wir von diesem Hauptmann, dessen Diener im Sterben lag. Und trotzdem er scheinbar ein so mächtiger Mensch war, musste er machtlos zusehen, wie dieser Knecht sterben musste oder im Sterben lag. Und im zweiten Bericht wird uns von dieser Witwe erzählt. Eine Frau, die mit dem Verlust ihres Ehemannes ja wirklich schon fast alles eigentlich verloren hat. Und dann hatte sie nur noch diesen einen Sohn, ihren einen geliebten Sohn. Und dann wurde sie auch mit der Tatsache konfrontiert, dass dieser sterben musste. Wir möchten uns diesen Text in drei Schritten anschauen. Wir möchten als erstes eben über den erstaunlichen Glauben des Hauptmannes nachdenken. Im zweiten Schritt wollen wir über die Barmherzigkeit nachdenken, die Jesus in seinem Herzen trägt für diese trauernde Witwe. Und im dritten Schritt wollen wir bedenken, was das eigentlich für dich und mich konkret in unserem Leben bedeutet. Also Punkt Nummer eins, ihr könnt es vielleicht auch in euren ausliegenden Blättern mitlesen, Jesus und der Glaube des Hauptmanns. Nummer zwei, Jesus und die Trauer der Witwe. Und Nummer drei, Jesus und meine persönlichen Leiden. Lasst uns in unseren ersten Punkt einsteigen, Jesus und der Glaube des Hauptmanns. Nachdem Kapitel 6 noch berichtet von einer großen Predigt, die Jesus gehalten hat, der sogenannten Feldrede, führt uns Kapitel 7 wieder in dieses kleine Fischerdörfchen Kapernaum am See Genezareth. Und wir lesen davon also hier in Kapernaum, in Vers 2, da war ein Hauptmann stationiert und der hatte einen Knecht, der im Sterben lag. Bei diesem Hauptmann handelte es sich wahrscheinlich um einen römischen Centurio. Das heißt, ein Mann, der es beruflich wirklich weit gebracht hat beim Militär. Er war quasi Herr über 100 Soldaten. Aber wie ihr euch das vielleicht vorstellen könnt und wie die CFC es ja auch ganz praktisch erlebt, Militärkarriere heißt für viele Abstriche im Privatleben. Und so war es also, dass ein Centurio über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg, vielleicht hunderte Kilometer entfernt von der Heimat stationiert war. Und viele von ihnen konnten deshalb keine Familie haben, keine Familie mitnehmen. Von diesem Hauptmann aber lesen wir, dass er einen Knecht hatte und er wurde so ein Stück weit Ersatzfamilie. Dort im fernen Israel, da hat er diesen Knecht gehabt. Und er ist ihm so lieb und teuer geworden. Das heißt hier in Vers 2, er war ihm lieb und wert. Aber dieser Knecht lag im Sterben, er war todkrank. Und sein Herr musste zusehen, wie er trotz seiner guten Beziehungen und all seinem Wohlstand nichts an dieser Situation ändern konnte. Dann lesen wir aber in Vers 3, als ihm zu Ohren kam, dass Jesus, dieser Wanderprediger und Wunderheiler, wieder im Ort war, Da sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Ja, scheinbar erhoffte sich also dieser Hauptmann höhere Chancen, bei Jesus Gehör zu finden, wenn er die Ältesten der Juden, das heißt also die religiösen und bürgerlichen Führer des Dorfes, zu ihm schickte. Denn er hielt sich selbst für unwürdig, lesen wir hier, Jesus zu begegnen. Als diese dann aber wiederum zu Jesus kamen, lesen wir, dass sie nicht nur inständig darum bitteten, Jesus, bitte erfüll das Anliegen dieses Mannes. Wir lesen darüber hinaus, dass diese Männer argumentierten. Sie brachten gute Argumente hervor und wollten Jesus damit überzeugen. Vers 4 und 5, da heißt es, Jesus, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Denn schau her, er hat unser Volk so lieb. Und die Synagoge, die wir haben, in der wir anbeten, die hat er uns errichtet. Interessant ist es aber dann, wie es weitergeht. Jesus war bereit, mit den Männern mitzuziehen. Und dann lesen wir hier ab Vers 6. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich mich auch selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu einem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus also sich gerade auf dem Weg macht, um diesen Knecht zu heilen, schickt der Hauptmann weitere Männer, das heißt sogar Freunde, und lässt Jesus sagen, Herr, bemühe dich nicht, sprich einfach nur ein Wort. Das ist alles, was es braucht, Jesus, ein Wort. Und mein Knecht wird gesund. Uns wird hier über den Hauptmann zweierlei deutlich gemacht. Erstens, dieser Hauptmann hatte eine so große Ehrfurcht vor Jesus Christus, dass er sich nicht einmal für würdig geachtet hat, Jesus in seinem Haus begrüßen zu dürfen. Und zweitens, dieser Mann hatte ein so großes Vertrauen in Jesus Christus, dass er überzeugt war, dass ein einfaches Wort von diesem Mann genügen würde, um seinen Knecht zu heilen. Und als Jesus das hörte, lesen wir in Vers 9, wunderte er sich über ihn und sprach zu der Menschenmasse, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Jesus Christus kann nicht beeindruckt werden durch eine steile Karriere. Viel Reichtum, Macht, gute Taten, gesellschaftliches Ansehen oder sonst irgendetwas. Und dem Hauptmann schien es bewusst zu sein. Denn während die Ältesten Argumente vorbrachten und sagten, Jesus, er ist es wert, Vers 4, sagt der Hauptmann in Vers 6, Jesus, ich bin es nicht wert. Ich bin doch auch nur ein Mensch und stehe ebenso im Dienst irgendwelcher größerer Herren. Du aber, Jesus, du bist nicht ein einfacher Mensch, du bist der Herr, du bist der Kyrios. Und wenn du ein Wort sprichst, dann muss selbst der Tod weichen. Obgleich also das gute Lebenszeugnis des Hauptmannes, dass er eine Synagoge erbaut hat, dass er das Volk so lieb hat und so weiter, sicher alles die Frucht seines gottesfürchtigen Herzens war. Glaube drückt sich ja in Werken aus. Wird uns doch hier ein ganz anderer Punkt deutlich gemacht, was im Zentrum steht von einem wahren, tiefen Glauben. Nämlich, wie es der Hauptmann hier vorgelebt hatte, es ist dieses Bewusstsein, dass trotz aller menschlicher Errungenschaften es einfach Dinge im Leben gibt, da sind wir machtlos. Da können wir nichts tun, da müssen wir einfach nur zuschauen. Und zweitens, es ist dieses demütige Herz, das auch wenn es nichts Jesus Christus bringen kann, doch von Herzen zu ihm kommt und darauf hofft, dass er alles tun mag, weil ihm gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir könnten also formulieren, wahrer Glaube ist der hoffnungsvolle Blick eines begrenzten Menschen nach oben zu dem Gott, dem alles möglich ist. Es ist das Wissen darum, nichts bieten zu können, doch zugleich die Hoffnung, alles von Gott erwarten zu dürfen. Und der einzige Grund, warum das so ist, warum es sich lohnt zu glauben, ist, weil das Objekt unseres Glaubens, derjenige, an den wir glauben, groß und mächtig ist. Er ist Gott. Und der Hauptmann erfährt hier auch in dem Text, abschließend in Vers 10, dass seine Hoffnung wirklich berechtigt ist und nicht zuschanden wird. Denn es heißt hier, und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Der Hauptmann von Kapernaum durfte erfahren, dass ein Mensch in einer noch so hoffnungslosen Situation Hoffnung finden kann in Jesus Christus. Und es führt uns zu unserem zweiten Abschnitt und zum zweiten Punkt. Jesus und die Trauer der Witwe. Lukas knüpft diese zweite Geschichte direkt an die erste an. Wir lesen hier in Vers 11, und es begab sich danach. Besser übersetzt meint es eigentlich bald darauf. Bald darauf, circa 40 Kilometer südlich von Kapernaum, näherte sich Jesus dieser kleinen Ortschaft Nain. Und mit im Gepäck hatte er eine riesen Volksschar, eine große Volksmenge. Und als Jesus also gerade so im Begriff stand, in diese Stadt einzumarschieren, an dem Stadttor war, mit dieser großen Volksmenge hinter ihm, da kam eine zweite Volksmenge aus der Stadt heraus. In diesem Moment, am Stadttor von Nain, da trafen quasi zwei Welten aufeinander, zwei Volksmassen. Einerseits diese schaulustigen, interessierten, in Spannung versetzten Menschen, die Jesus nachfolgten, die Wunder gesehen haben, die vielleicht noch mehr Wunder sehen wollten. Und dann andererseits diese trauernden und weinenden Menschen aus Nain, die nun diese Frau begleiteten, die ihr einziges geliebtes Kind verloren hatte. Und ihr könnt es euch vorstellen, so die Emotionen, die sich da trafen. Die einen, die so außer sich waren, und die anderen, die einfach vor Schmerz und Trauer auf den Boden schauten und einfach nichts sagen konnten. Zwei Volksmassen trafen aufeinander. Und interessant ist, während wir vorher gelesen haben, dass der Hauptmann aufgrund seines Glaubens derjenige war, der die Initiative ergriff und Jesus aufsuchte, lesen wir jetzt hier davon, dass Jesus diese trauernde Frau anschaute, sie in ihrem Elend erblickt hatte, während sie in all ihrem Schmerz wahrscheinlich nur nicht einmal wahrgenommen hat, wer ihr da entgegenkommt. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal Eltern erlebt hat, die ein Kind verloren haben oder deren Kind mit einer großen oder schweren Krankheit zu tun hat. Ich kann euch sagen, es gibt kaum ein größeres Leid anzuschauen. Es gibt kaum mehr Schmerz zu erblicken als Eltern, die mit solch einer Trauer zu kämpfen haben. Mir fehlen da die Worte. Und Jesus sieht diese Frau mit ihrem tränenüberströmten Gesicht. Und dann lesen wir hier in Vers 13. Und als der Herr sie sah, da jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Dieses es jammerte ihn, Lutherdeutsch, das meint eigentlich wörtlich übersetzt oder besser übersetzt, Jesus war zutiefst innerlich bewegt. Jesus war voller Mitgefühl, voller Mitleid für diese Frau. Lass mich dich fragen, kennst du Jesus Christus so? Wir hören ja sehr viel von Jesu Kraft und Autorität, seinen großen Lehren, seiner Weisheit und so weiter. Und das ist alles richtig. Aber ist dir auch bewusst, dass Jesus im Anblick einer leidenden Mutter, einer weinenden Mutter, innerlich bewegt sein kann? Ich glaube, es besteht eine große Gefahr, vor allen Dingen in so wortzentrierten Gemeinden wie bei uns, dass wir Gott allzu oft als emotionsloses, unpersönliches Vernunftwesen verstehen. So als ob Gott kein Verständnis haben könnte für die Situation, in der ich stehe. Als ob Gott gar nicht begreifen könnte, womit ich gerade in meinem Leben zu kämpfen habe. Als ob er nicht verstehen könnte, was mich eigentlich im Herzen bewegt. Aber wisst ihr was? In Wahrheit vergessen wir dabei, dass derjenige, der uns geschaffen hat, auch der Schöpfer unserer Gefühlswelt ist. Es gibt niemanden, der sich besser in dich hineinversetzen kann. Und darüber hinaus heißt es in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern er selbst wurde versucht in allem wie wir, doch er war ohne Sünde. Jesus kennt uns durch und durch. Jesus weiß sogar, was es heißt, Mensch zu sein. Jesus weiß, was es heißt, zu weinen um einen Verlust. Denkt mal an Lazarus, seinen Freund. Jesus kennt unsere Emotionen, unsere Gefühlswelt. Und wenn du hier manchmal in der Gemeinde sitzt und so eine Maske aufhast und so tust, als ob alles recht wäre, selbst da weiß Jesus, wie es wirklich in dir aussieht. Weil er derjenige ist, der die Herzen erforscht. Aber wir lesen hier nicht nur von Jesu Mitgefühl, sondern auch von seiner Vollmacht, die Situation zu verändern. Wir stehen ja sehr oft wie gelähmt da, wenn jemand leidet und können nichts tun, müssen einfach unserem Nächsten dabei zusehen, wie er irgendwie selbst fertig werden muss mit seinem Schmerz, mit seinen Nöten. Von Jesus aber lesen wir hier ab Vers 14, er trat zu der Frau und er berührte diese Totenbarre, was kein Jude tun würde, die ist unrein. Jesus berührte sie und er sprach, Jüngling, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Ja, gleich wie wir also zuvor beim Knecht des Hauptmannes gesehen haben, dass Jesus die Krankheit besiegen kann, sehen wir auch hier, der Hauptmann hatte recht, Jesus muss nur einen Satz aussprechen. Jüngling, steh auf und der Tod ist besiegt und der Junge kehrt ins Leben zurück. Während einerseits also eine Riesengefahr besteht, dass wir Gott als emotionslos und kalt verstehen, kann es auch andererseits allzu leicht passieren, dass wir so von unseren Nöten aufgefressen werden, dass wir völlig vergessen, dass in diesem Moment Gott handeln kann. Dass Gott Wunder tun kann. Und wisst ihr was, dass Gott das sogar tun kann, wenn wir es nicht einmal auf dem Schirm haben. Ich kenne solche Momente, wo ich so zerfressen war in Frust, wo ich mir gedacht habe, Gott, das ist so unfair. Warum muss ich dieses und jenes erleben? Warum passiert dieses und jenes in meinem Leben? Wo ich vielleicht sogar nur Vorwürfe ausspreche, wenn ich überhaupt an ihn denke. Vielleicht bin ich auch einfach nur in meinem Selbstmitleid. Aber wisst ihr was, in dieser Situation, wo du Gott nicht auf dem Schirm hast, selbst da kann Gott Wunder tun. Wie mit dieser trauernden Witwe. Und es ist wirklich ein riesen Trost für mich. Denn trotz all der Aktivität, die im Glauben gefordert ist, und das haben wir beim Hauptmann gesehen, ist es einfach dennoch auch eine Wahrheit, die wir uns immer wieder zupredigen dürfen, dass Gott alles unter Kontrolle hat und dass Gott uns führt, selbst dann, wenn wir manchmal nicht mit ihm rechnen oder selbst dann, wenn wir es gar nicht schaffen, einen Satz zu formulieren und zu beten. Nun, als dieses Wunder geschah, da verwandelte sich das Weinen der Frau wieder in ein Lachen. Und in gewisser Hinsicht hat Jesus dort einen Vorgeschmack gezeigt, von dem, was er in den Seligpreisungen gepredigt hat. Da heißt es in Lukas 6, selig seid ihr, die ihr jetzt weint. Das sage ich jedem Christen, selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ihr werdet lachen. Und hier sehen wir einen Vorgeschmack davon, wie Jesus die Trauer in Lachen umverwandelt. Es wurde aber nicht nur der Frau wieder ein Lächeln ins Gesicht geschenkt, sondern es heißt ja auch, wir lesen ja auch davon, dass die Menschenmasse ins Staunen versetzt wurde. Verse 16 und 17. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. In Jesus Christus hat Gott sein Volk besucht. Und sie greifen in gewisser Hinsicht den Lobpreis des Zacharias aus Lukas 1 auf. Die Sonne ist aufgegangen über uns mit dem Kommen Jesu Christi. Und das Volk jubelt also, weil sie dieses Wunder gesehen haben. Aber ich denke, Lukas macht uns hier deutlich, dass viele von denen, die in diesem Moment erstaunt waren über die Auferstehung des Totenjungen, in Wahrheit nicht begriffen, mit wem sie es da eigentlich zu tun hatten. Denn was sagten sie? Es heißt, ein großer Prophet ist gekommen. Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Das ist ihre Rede. Und jetzt, um das Ganze näher zu verstehen und was eigentlich in den Köpfen dieser Menschen wirklich vorging, lohnt es sich einmal, den Kontext zu lesen. Lukas Kapitel 4. In Lukas Kapitel 4, da ist Jesus in der Synagoge von Nazareth. Und wir sehen ihn da, wie er in Nazareth in der Synagoge ist, und er liest diese messianische Verheißung aus Jesaja vor. Und dort heißt es: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus bringt da diese messianische Verheißung, zitiert die aus dem Alten Testament, in Nazareth, seiner Heimatstadt. Und dann sagt er: In mir geschieht das alles. Ich bin die Erfüllung. Aber dann macht Jesus weiterhin deutlich: Aber viele von euch werden zu mir sagen: Arzt, heile dich selbst. Und die Wunder, die du in Kapernaum getan hast, tu die doch auch jetzt hier unter uns. Sie werden ihn spotten und über ihn lachen. Das macht Jesus deutlich. Und dann zitiert er oder geht ein auf zwei Bilder aus dem Alten Testament, zwei Geschichten, zwei Prophetenereignisse. Und darauf möchte ich hinaus. Dann kommt Jesus auf die Ereignisse, die die Propheten Elia und Elisa erlebt haben. Der Prophet Elia, der gesandt wurde zu einer Witwe, einer heidnischen Witwe, um ihr vor dem Hungertod zu helfen und letztendlich auch ihren Jüngling zu retten, wieder aus dem Tod aufwecken zu lassen. Und der Prophet Elisa, der zu einem Hauptmann namens Naaman geschickt wurde, einem heidnischen Hauptmann, der auch mit einer Krankheit konfrontiert wurde, gegen die er nichts tun kann. Und jetzt kann ich natürlich nicht auf die zahlreichen Details eingehen. Ich würde jetzt gerne mit euch so eine Bibelstunde machen und die ganzen Verknüpfungen aufzeigen. Aber das ist eine Hausaufgabe für euch daheim. Es lohnt sich einmal, hier die Geschichte vom Hauptmann aus Kapernaum mit dem Hauptmann Naaman aus 2. Könige 5 zu vergleichen. Und die Geschichte von der Witwe aus Nain mit der Witwe aus Sarepta in 1. Könige 17. Und ich bin mir sicher, euch werden einige Kronleuchter aufgehen. Was Lukas hier macht in unserem Kapitel ist das: Von den unzähligen Wundern, die Jesus getan hat, unzählige, greift er sich genau diese zwei Berichte raus und er stellt sie direkt nebeneinander. Diese zwei Berichte, die einen so großen Anklang haben an die beiden großen, mächtigen Propheten des Alten Testamentes, Elia und Elisa. Und er macht deutlich: Jesus Christus steht in einer Reihe mit diesen Männern. Aber uns wird auch ein Riesenunterschied deutlich gemacht. Jesus ist nicht nur in der Tradition der Propheten, Jesus ist weit mehr als die Propheten. Denn wenn man in 1. Könige 17 reinschaut, wo Elia ist und diese Frau mit ihrem toten Kind, da lesen wir ab Vers 20: Und Elia rief zu dem Herrn und sagte: Herr, mein Gott, willst du denn auch über die Witwe, in deren Haus ich wohne, Unheil bringen und ihren Sohn sterben lassen? Hierauf streckte er sich dreimal über den Knaben hin und er rief zu dem Herrn und flehte: Herr, mein Gott, es kehre doch Leben in diesen Knaben zurück. Elia war kein großer, mächtiger Mann. Elia war ein abhängiger Mann, der einen großen Gott hatte. Und was tat Elia? Er schrie zu dem Herrn, heißt es. Er schrie zu Jahwe. Er schrie zu Adonai. Er schrie zu Kyrios. Hier aber in Lukas 7 lesen wir nicht von einem hilflosen Jesus, der zu dem Herrn schrie, auch Herr, dass du doch diesem Knaben wieder Leben schenken mögest. Was sehen wir bei Jesus? Jesus ergreift diesen Sarg oder was auch immer das war, diese Barre. Und er sagt, Jüngling, steh auf. Und er steht auf. Und was uns hier deutlich gemacht wird, ist, Jesus Christus ist der Herr, zu dem Elia und Elisa schon im Alten Testament riefen. Er ist der Herr. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist Gott, der Mensch wurde. Und wenn er ein Wort spricht, dann stehen Tote wieder zu neuem Leben auf. Jesus Christus ist nicht einfach nur ein Prophet. Er ist der Herr der Welt. Und weil er der Herr der Welt ist, eben darum sehen wir in beiden Geschichten, dass es sich lohnt, auf ihn zu vertrauen und ihn anzurufen. Wir haben also im ersten Bericht vor allem von unserer Abhängigkeit als Menschen gehört und von dem großen Glauben des Hauptmannes, der sich in Demut und Vertrauen gezeigt hat. Und jetzt hier im zweiten Bericht haben wir gesehen, dass Jesus Christus voller Liebe und Barmherzigkeit für die Leidenden ist und vollmächtig, weil er Gott ist. Er ist derjenige, der der Herr über Leben und Tod ist. Jetzt ist aber die Frage, schön und gut, diese beiden Geschichten damals, aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich ganz konkret für dich und mich? Was heißt es denn jetzt für uns, dass Jesus so ist? Und das führt uns zu unserem dritten Punkt, Jesus und meine persönlichen Leiden. Das Erste, was wir festgestellt haben in unserem Predigttext und was wir mitnehmen müssen, ist diese Erkenntnis. Es gibt Dinge im Leben, über die wir keine Macht haben. Vielleicht bist du ein sehr erfolgreicher Mensch. Du hast vielleicht sehr viel erreicht in deinem Leben und du scheinst momentan alles unter Kontrolle zu haben und alles scheint irgendwie zu laufen. Weißt du was, das freut mich für dich. Aber lass mich dir sagen, auch du bist nur ein Mensch. Und früher oder später kann es sein, dass du mit solchen Tatsachen konfrontiert wirst und du nichts dagegen anrichten kannst. Denn egal wie viel Geld du auf deinem Konto hast, wie viel Reichtum du besitzt, Reichtum bewahrt niemanden davor, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und egal wie gut es in deinem Leben läuft und egal wie viel Erfolg du hast, das bewahrt dich nicht davor, einen schweren Unfall zu haben, plötzlich krank zu werden, Krebs oder MS zu bekommen. Und egal wie durchdacht und strukturiert und gut vorbereitet du bist, vorausschauende Planungen bewahren keinen Menschen vor unvorhersehbaren Unglücken. Ist dir das bewusst? Oder bist du ein so selbstsicherer Mensch, der wirklich glaubt, alles im Leben unter Kontrolle haben zu können? Mein Onkel war ein solcher Mensch, immer sehr selbstsicher. Der dachte immer, er kriegt sein Leben gebacken. Und dann hat er Krebs bekommen. Und als er Krebs hatte, da hat er immer gesagt, ich schaffe das. Und anfangs schien es auch wirklich so, als ob er es schaffen würde. Aber wisst ihr was, jedes Mal, wenn der Krebs besiegt war, scheinbar, trat er an einer anderen Stelle seines Körpers neu auf. Und wir alle mussten im Nachhinein feststellen, nein, er hat es nicht geschafft. Wir können uns sehr wohl einreden, das Leben im Griff zu haben. Aber letztendlich machen wir uns dabei alle etwas vor. Und es muss nicht einmal sein, dass man eine schwere Krankheit bekommt oder jemanden verliert, der einem sehr wichtig ist. Es kann einfach nur sein, dass ein Mensch, der dir sehr viel bedeutet, auf Abwägen geraten ist. Was glaubt ihr, mit wie vielen Eltern ich zu tun habe, die machtlos zusehen müssen, wie ihre Kinder einfach total in die Welt gehen und sie können nichts dagegen tun? Oder Eheleute, Frauen vor allen Dingen, die mir begegnet sind, die sagen, seit Jahren bemühe ich mich darum, meinen Mann zu lieben und immer wieder weise ich ihn auf Christus hin, aber er will einfach nicht zuhören. Oder einfach andere Probleme auf der Arbeit. Ein Chef, der dir jeden Tag aufs Neue deutlich macht, dass du eigentlich wertlos in seinen Augen bist. Du kannst nicht einfach so kündigen, du brauchst deinen Job, du musst deine Familie ernähren und du musst es einfach durchhalten. Es gibt so viele Dinge im Leben, die uns treffen können, wo wir feststellen müssen, nein, wir sind eben nicht in der Kontrolle über unser Leben. Wir sind machtlos, wir müssen machtlos zuschauen, wie die Dinge so sind. Manch einer mag gerade hier sitzen und sich so fühlen. Und manch ein anderer, dem steht sowas bevor und er weiß es jetzt noch gar nicht. In all dem ist die Frage, worin suchst du deine Sicherheit? Was lässt dich denn optimistisch sein? Suchst du deine Sicherheit in dir selbst oder vielleicht in einem anderen Menschen, irgendeinem guten Kontakt? Lass mich dir sagen, wenn du deine Sicherheit in dir selbst suchst, dann bist du ein armer Tropf. Denn wenn diese Nöte einbrechen in dein Leben wie eine Sturzflut, wie eine Lawine, dann wirst du da untergehen. Und du wirst feststellen, wenn ein Mensch seine Hoffnung in sich selbst setzt, dann landet er in der Sackgasse der Verzweiflung. Aber unser Predigttext ermutigt uns im Gegensatz vielmehr, von uns wegzublicken, wie der Hauptmann, von unseren menschlichen Begrenztheiten weg hin zu dem Gott, dem alles möglich ist. Denn so heißt es in Jesaja 40, 30 und 31, Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wer auf sich selbst vertraut, der wird in den großen Nöten des Lebens verzweifeln. Wer aber auf Gott harrt, der wird auch in den dunkelsten Stunden und den tiefsten Tälern feststellen dürfen, dass es Hoffnung gibt. Der Bibeltext erinnert uns aber nicht nur daran, dass wir in Gott Trost finden, sondern er macht uns auch deutlich, dass Gott Wunder tun kann. Gott kann Wunder tun. Und es heißt für uns, wir brauchen niemals daran zweifeln, dass er irgendwas an der Situation ändern kann. Wir dürfen zu ihm kommen in Gebet. Und ihm alles hinlegen und mag die Situation noch so aussichtslos sein und du magst noch meinen, da braucht es ein riesengroßes Wunder, dass dieser Mensch wieder gesund wird oder dass ein anderer zur Besinnung kommt oder sonst irgendwas oder dass ich dieses und jedes Problem aus meinem Leben wegschaffen kann. Dies und jene Sünde. Bete zu Gott, er kann Wunder tun. Das hat unser Text deutlich gemacht. Wir sollten Hoffnung haben und zu ihm kommen. Er kann sogar Wunderheilungen tun, wenn er mag. Aber uns muss auch deutlich werden, Gott hat nicht verheißen, dass er jedes Wunder tut, das wir uns wünschen. Und letztendlich ist jedes Wunder auch nichts Großes. Denn schaut mal her, wenn wir heute zurückblicken auf den Jüngling von Nain und den Knecht aus Kapernaum, wisst ihr was? Beide sind im Grab gelandet. Trotz Wunderheilung und trotz Totenauferstehung. Im Endeffekt ereilt uns dennoch das gleiche Schicksal. Aber selbst wenn Gott ein Wunder nicht tun mag und wenn er uns unsere Leiden zumutet, so haben wir doch gesehen, dass Gott mit denen leidet und mit denen weinen kann, die in solchen großen Nöten stecken. Es mag sein, dass Gott uns noch durch so mancherlei Elend gehen lässt, dass Gott uns noch so mancherlei Elend zumutet. Aber lass dir niemals einreden, bloß weil du gerade eine schwere Phase im Leben hast, dass Gott dich hasst, dass Gott dich verworfen hätte oder dass Gott dich nicht sieht. Nein, Gott sieht dich, gleich wie diese trauernde Witwe. Gott sieht dich in deinem Leiden und er hat dich nicht verworfen, bloß weil die Dinge nicht so laufen in deinem Leben, wie du es dir wünschst. Er ist da und er ist bei jenen, die auf ihn hoffen. Und viel mehr noch, nicht nur, dass Gott da ist und uns sieht, hat er uns denn nicht verheißen, in uns zu sein? Hat er uns denn nicht verheißen, seinen Heiligen Geist, seinen Tröster uns zu senden? So lesen wir es doch gerade in Römer 5, wo es heißt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ihr Lieben, die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes in uns ist durch den Heiligen Geist. Gott wirkt in uns und er lässt uns niemals los. Er vergisst uns nicht. Und letztlich, ja, als Jesus vor 2000 Jahren auf die Erde kam, da kam er nicht, um den physischen Tod von uns zu nehmen, noch die physische Krankheit. Aber wisst ihr was? Er kam, um für uns in den Tod zu gehen. Denn der Tod ist die Folge unserer Sünde. Es heißt, in Adam haben wir alle gesündigt. Die Sünde ist in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod und die Leiden und die Schmerzen und die Kriege und all das, was wir erleben. Der Tod ist nur die Folge unserer Sünde. Und unsere Sünde ist das, was dieses Leben auf dieser Erde so elend macht. Aber Jesus Christus ist gekommen, um den Tod zu sterben an unserer Statt. Er hat den Jüngling auferweckt, wissend, dass er selbst an einem Kreuz sterben wird. Um all unsere Sünden auf sich zu nehmen, all unsere Krankheiten und Leiden, heißt es in Jesaja, all das Elend deines Lebens darfst du ihm abgeben. Und all das, was dich vor Gott verurteilt, das darfst du ihm abgeben, weil er macht uns frei von aller Schuld. Darum kam er auf diese Erde. Und so frage ich dich, ist Jesus Christus dein Herr? Blickst du auf ihn in Anbetracht von Leiden und Tod und setzt du deine Hoffnung auf ihn? Weil auch du wirst einmal sterben und vor dem Gericht Gottes landen. Wir können also abschließend sagen, ja, der Tod ist sicher für jeden von uns, aber wer an Jesus Christus glaubt, der darf wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass er, Jesus Christus, stärker ist als der Tod. Denn Jesus spricht von sich selbst: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Amen.